Wie klingt Glaube, wenn er ohne Treue ist und Macht ohne Gott? Richter 9 bis 12 führt uns in eine unruhige, zersplitterte Zeit. Israel lebt nicht aus der Mitte, sondern aus dem Moment. Führer kommen und gehen, Bündnisse entstehen aus Angst, Entscheidungen aus Stolz und Worte werden zu Waffen. In diese Landschaft hinein legt die Schrift eine ernste Diagnose. Wenn Gott nicht König ist, wird am Ende immer etwas anderes regieren. Ehrgeiz, Rache, Misstrauen oder Gewalt. Willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute hören wir hin auf die Warnung vor falscher Herrschaft und auf Gottes stille Geduld mitten im Chaos. Auch in diesem Jahr gehen wir gemeinsam einmal vollständig durch die Bibel, Tag für Tag, ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gott rettet oft trotz seiner Diener, nicht wegen ihrer Größe. Wo Herzen sich verhärten, wird selbst Sieg bitter. Wenn dich diese tägliche Reise trägt, hilft deine Unterstützung im Mitträgerkreis, sie werbefrei und verlässlich zu bewahren. Diese Kapitel lassen mich selten schnell weitergehen, weil sie so menschlich sind. So viel verletztes Ego, so viel Misstrauen, so wenig Frieden. Und doch erkenne ich darin auch mich selbst. Wie leicht ich Recht haben will. Wie schnell ich mir eine Geschichte erzähle, in der ich der Tolle und der Gute bin. Richter 9 bis 12 erinnert mich daran, dass Gottes Weg nicht der Weg der Selbstrechtfertigung ist, sondern der Weg der Umkehr. Heiliger Geist, öffne uns die Augen für das, was in uns regieren will und führe uns zurück unter die gute Herrschaft Jesu. Schenke Sanftmut, Wahrheit und ein Herz, das sich korrigieren lässt. Amen. Abimelech aber, der Sohn Jerubbaals, begab sich nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und stellte ihnen, sowie allen, die zu der Familie des Vaters seiner Mutter gehörten, Folgendes vor: Richtet doch an alle Bürger von Sichem laut die Frage: Was ist vorteilhafter für euch, wenn 70 Männer, sämtliche Söhne Jerubbaals, über euch herrschen oder wenn ein einziger Mann euer Herrscher ist? Bedenkt auch, dass ich von eurem Fleisch und Bein bin. Als nun die Brüder seiner Mutter alle diese Äußerungen vor den Bürgern von Sichem laut aussprachen und für ihn eintraten, da neigten sich ihre Herzen dem Abimelech zu. Denn sie sagten: Er ist unser Bruder. Sie gaben ihm also 70 Schekel Silber aus dem Tempel des Bundesbaals, und mit diesem Gelde nahm Abimelech eine Anzahl nichtsnutziger und verwegener Leute in seinen Dienst. Sie bildeten sein Gefolge. Er begab sich dann nach Ophra in das Haus seines Vaters und ermordete dort seine Brüder, die Söhne Jerubbaals, 70 Männer, alle auf einem Steine. Nur Jotham, der jüngste Sohn Jerubbaals, blieb am Leben, weil er sich versteckt hatte. Darauf versammelten sich alle Bürger von Sichem und alle Bewohner des Millo, begaben sich zu der Denkmalseiche, die in der Nähe von Sichem steht, und machten dort Abimelech zum König. Jotham trägt den Sichemiten eine ernst warnende Fabel vor und flucht ihnen sowie dem Abimelech. Als man das dem Jotham hinterbrachte, machte er sich auf, trat auf den Gipfel des Berges Garizim und rief ihnen mit hocherhobener Stimme zu: Hört mich an, ihr Bürger von Sichem, damit auch Gott euch anhöre. Einst gingen die Bäume hin, um einen König über sich zu salben, und sagten zum Ölbaum: Sei du unser König. Aber der Ölbaum erwiderte ihnen: Soll ich etwa meine Fettigkeit aufgeben, um deretwillen Götter und Menschen mich preisen, und soll hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Da sagten die Bäume zum Feigenbaum: Komm, du, sei unser König. Aber der Feigenbaum erwiderte ihnen: Soll ich etwa meine Süßigkeit und meine köstlichen Früchte aufgeben und hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Da sagten die Bäume zum Weinstock: Komm, du, sei unser König. Aber der Weinstock erwiderte ihnen: Soll ich etwa meinen Wein aufgeben, der Götter und Menschen fröhlich macht, und hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Da sagten die Bäume alle zum Dornstrauch: Komm, du, sei unser König. Da antwortete der Dornstrauch den Bäumen: Wenn ihr mich wirklich zum König über euch salben wollt, so kommt, vertraut euch meinem Schatten an. Wo nicht, so soll Feuer vom Dornstrauch ausgehen und die Zedern des Libanons verzehren. Und nun, wenn ihr treu und redlich gehandelt habt, dass ihr Abimelech zum König gemacht, und wenn ihr ehrenhaft an Jerubbaal und seinem Hause gehandelt und euch dankbar für seine Verdienste um euch bewiesen habt, denn mein Vater hat für euch gekämpft und sein Leben aufs Spiel gesetzt und euch aus der Gewalt der Midianiter errettet, während ihr euch jetzt gegen das Haus meines Vaters erhoben und seine Söhne ermordet habt, 70 Männer, alle auf einmal, und habt Abimelech, den Sohn seiner Magd, zum König über die Bürger von Sichem gemacht, weil er euer Bruder ist. Wenn ihr also heute treu und ehrenhaft an Jerubbaal und seinem Hause gehandelt habt, so wünsche ich euch, Freude an Abimelech zu erleben, und auch er möge euch froh werden. Wenn aber nicht, so möge Feuer von Abimelech ausgehen und die Bürger von Sichem samt den Bewohnern der Burg verzehren. Und ebenso möge Feuer von den Bürgern Sichems und von den Bewohnern der Burg ausgehen und den Abimelech verzehren. Darauf entfloh Jotham eilig und kam glücklich nach Beer, wo er sich in weiter Entfernung von seinem Bruder Abimelech niederließ. Unheilvolle Entwicklung der Verhältnisse in Sichem. Als nun Abimelech 3 Jahre über Israel geherrscht hatte, ließ Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und den Bürgern von Sichem entstehen, so dass die Bürger von Sichem von Abimelech abfielen. Dies geschah nämlich, damit das an den 70 Söhnen Jerubbaals begangene Verbrechen gerecht würde und Gott ihr Blut auf ihren Bruder Abimelech, der sie ermordet hatte, und auf die Bürger von Sichem kommen ließe, die ihm bei der Ermordung seiner Brüder behilflich gewesen waren. Die Bürger von Sichem legten also, um ihn verhasst zu machen, auf den Bergeshöhen Wegelagerer in Hinterhalt. Die mussten jeden ausplündern, der auf der Straße an ihnen vorüberzog. Das wurde dem Abimelech hinterbracht. Damals war nämlich Gaal, der Sohn Ebeds, mit seinen Brüdern gekommen und hatte sich in Sichem niedergelassen, und die Bürger von Sichem hatten Vertrauen zu ihm gewonnen. Als sie nun einst aufs Feld hinausgezogen waren und die Weinlese gehalten und gekeltert hatten, veranstalteten sie ein Freudenfest, begaben sich in den Tempel ihres Gottes, aßen und tranken und stießen Verwünschungen gegen Abimelech aus. Da rief Gaal, der Sohn Ebeds, aus: Wer ist Abimelech und wer sind wir Sichemiten, dass wir seine Untertanen sein sollten? Ist er nicht ein Sohn Jerubbaals und Sebul sein Vogt? Müsste er nicht den Männern Hemors, des Stammvaters von Sichem, Untertan sein? Warum sollen nun wir ihm dienen? Hätte ich nur dies Volk unter meinem Befehl. Ich wollte diesem Abimelech schon den Weg weisen und dem Abimelech sagen lassen: Verstärke dein Heer und rücke aus. Als nun Sebul, der Stadthauptmann, Kunde von dem Reden Gaals, des Sohnes Ebeds, erhielt, geriet er in Zorn. Er sandte insgeheim Boten an Abimelech und ließ ihm sagen: Wisse wohl, Gaal, der Sohn Ebeds, ist mit seinen Brüdern nach Sichem gekommen, und sie wiegeln nun die Stadt gegen dich auf. Mache dich also in der Nacht mit dem Kriegsvolk, das du bei dir hast, auf den Weg und lege dich draußen auf dem Felde in einen Hinterhalt. Früh morgens aber, sobald die Sonne aufgeht, brich auf und überfalle die Stadt. Wenn er dann mit seinen Leuten gegen dich ausrückt, so verfahre mit ihm nach den Umständen. Da machte sich Abimelech mit allem Kriegsvolk, das er bei sich hatte, in der Nacht auf den Weg, und sie legten sich in 4 Abteilungen in den Hinterhalt gegen Sichem. Als nun Gaal, der Sohn Ebeds, hinausging und an den Eingang des Stadttores trat, brach Abimelech mit seinen Leuten aus dem Hinterhalt hervor. Sobald Gaal die Leute erblickte, sagte er zu Sebul: Da kommt ja Kriegsvolk von den Berghöhen herab. Aber Sebul entgegnete ihm: Den Schatten der Berge siehst du für Männer an. Doch Gaal blieb dabei: Nein, es sind Krieger, die vom Nabel des Landes herabziehen. Und dort ist noch eine Schar, die des Weges von der Wahrsager-Eiche herkommt. Da rief Sebul ihm zu: Wo ist denn nun dein großes Maul, mit dem du ausgerufen hast? Wer ist Abimelech, dass wir seine Untertanen sein sollten? Das ist ja das Kriegsvolk, das du verachtet hast. So ziehe nun jetzt aus und kämpfe mit ihm. Da zog Gaal an der Spitze der Bürger von Sichem aus und wurde mit Abimelech handgemein. Dieser aber schlug ihn zurück, und er musste vor ihm fliehen. Und viele blieben erschlagen liegen bis an den Eingang des Stadttores. Während Abimelech dann in Aruma blieb, vertrieb Sebul den Gaal und dessen Brüder, sodass sie nicht länger in Sichem bleiben konnten. Abimelechs blutiger Sieg, Zerstörung der Stadt Sichem, Abimelechs Schandtat an den Bewohnern der Burg und sein unrühmliches Ende in Tebez. Als dann am folgenden Morgen die Leute aufs Feld hinausgegangen waren, nahm Abimelech, der Kunde davon erhalten hatte, sein Kriegsvolk, teilte es in drei Abteilungen und legte sich draußen auf dem Felde in den Hinterhalt. Als er nun sah, wie die Leute aus der Stadt herauskamen, fiel er über sie her und machte sie nieder. Dann stürmte er mit seiner Abteilung vor und nahm am Eingang des Stadttores Stellung, während die beiden anderen Abteilungen über alle die herfielen, welche auf dem Felde waren, und sie niederhieben. Abimelech bestürmte dann die Stadt, jenen ganzen Tag hindurch, und als er sie erobert hatte, ließ er die Einwohner töten, zerstörte die Stadt und streute Salz über die ganze Stätte. Als die Bewohner der Burg von Sichem das vernahmen, begaben sie sich alle in den Keller des Tempels des Bundesgottes. Sobald nun dem Abimelech gemeldet wurde, dass alle Bewohner der Burg von Sichem dort beisammen seien, stieg er mit seiner gesamten Mannschaft auf den Berg Zalmon. Dort nahm Abimelech seine Axt zur Hand, hieb einen Busch Holz ab, lud ihn sich auf die Schultern und befahl seinen Leuten: Was ihr mich habt tun sehen, das tut auch ihr ohne Verzug. Da hieben auch sämtliche Krieger, Mann für Mann, einen Busch für sich ab, zogen dann hinter Abimelech her, warfen oben auf den Keller und setzten so den Keller von oben her in Brand, sodass nun auch alle Bewohner der Burg von Sichem ihren Tod fanden, ungefähr 1000 Männer und Frauen. Hierauf rückte Abimelech gegen Tebez, belagerte den Ort und eroberte ihn. Mitten im Ort stand aber ein fester Turm, in den sich alle Männer und Frauen, sämtliche Bürger des Ortes, geflüchtet hatten. Sie hatten sich da selbst eingeschlossen und waren auf das Dach des Turmes gestiegen. Als nun Abimelech an den Turm herangerückt war und ihn bestürmte und dabei bis an den Eingang des Turmes heranging, um Feuer an ihn zu legen, schleuderte ihm eine Frau den oberen Stein einer Handmühle auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief er schnell seinen Waffenträger herbei und befahl ihm: Ziehe dein Schwert und töte mich vollends, damit man mir nicht nachsagen kann, ein Weib habe mich umgebracht. Da durchbohrte ihn sein Waffenträger und er starb. Als nun die Israeliten sahen, dass Abimelech tot war, kehrten sie ein jeder in seinen Wohnort zurück. So vergalt Gott dem Abimelech das Verbrechen, das er durch die Ermordung seiner 70 Brüder an seinem Vater begangen hatte. Und ebenso ließ Gott alle Freveltaten der Einwohner von Sichem auf ihr Haupt zurückfallen. So erfüllte sich an ihnen der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubbaals. Nach Abimelech trat dann zur Errettung Israels ein Mann aus dem Stamm Issachar auf, nämlich Tola, der Sohn Puas, des Sohnes Dodos. Er wohnte in Samir im Gebirge Ephraim und waltete als Richter in Israel, 23 Jahre lang. Dann starb er und wurde in Samir begraben. Nach ihm trat Jair aus Gilead auf und richtete Israel 22 Jahre. Er hatte 30 Söhne, die auf 30 Eselsfüllen ritten und 30 Ortschaften besaßen, die man bis auf den heutigen Tag die Zeltdörfer Jairs nennt. Sie liegen in der Landschaft Gilead. Dann starb Jair und wurde in Kamon begraben. Neuer Abfall des Volkes verursacht neue Drangsale durch die Ammoniter. Aufrichtige Buße bewirkt göttliche Gnade. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, denn sie dienten den Baalen und Astarten, den Göttern der Syrer und den Sidonier, den Göttern der Moabiter, der Ammoniter und der Philister. Den Herrn aber verließen sie und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Israeliten, so dass er sie in die Gewalt der Philister und in die Hand der Ammoniter fallen ließ. Die Bedrückten und Misshandelten die Israeliten 18 Jahre lang, nämlich alle Israeliten jenseits des Jordans im Lande der Amoriter, die in Gilead wohnten. Als nun die Ammoniter sogar über den Jordan zogen, um auch Juda, Benjamin und den Stamm Ephraim zu bekriegen, da gerieten die Israeliten in sehr große Angst. Da Da riefen die Israeliten den Herrn laut um Hilfe an und bekannten: Wir haben gegen dich gesündigt, und zwar dadurch, dass wir unseren Gott verlassen und den Baalen gedient haben. Da antwortete der Herr den Israeliten: Habe ich euch nicht von den Ägyptern und Amoritern, von den Ammonitern und Philistern errettet? Und als die Sidonier, die Amalekiter und die Midianiter euch bedrängten und ihr mich um Hilfe anrieft, habe ich euch dann nicht aus ihrer Gewalt befreit? Ihr aber habt mich verlassen und anderen Göttern gedient, darum will ich euch hinfort nicht mehr erretten. Geht hin und schreit um Hilfe zu den Göttern, die ihr euch erwählt habt. Die mögen euch helfen, wenn ihr in Not seid. Da beteten die Israeliten zum Herrn: Wir haben gesündigt, verfahre mit uns ganz so, wie es dir wohlgefällt, nur rette uns noch dies eine Mal. Darauf entfernten sie die fremden Götter aus ihrer Mitte und verehrten den Herrn. Da konnte er sein Erbarmen mit der Not Israels nicht länger zurückhalten. Jephthas Berufung zum Richteramt. Als nun die Ammoniter nach dem Aufgebot ihrer Kriegsmacht sich in Gilead lagerten und die Israeliten sich gesammelt und ein Lager bei Mizpah bezogen hatten, da sagte das Volk, die Fürsten von Gilead, zueinander: Wer ist der Mann, der zuerst den Angriff gegen die Ammoniter wagt? Er soll das Oberhaupt aller Bewohner Gileads sein. Nun war der Gileaditer Jephthah ein tapferer Held, obwohl der Sohn einer Dirne. Sein Vater war irgendein Gileaditer. Als nun die Frau des Gileaditers ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau herangewachsen waren, hatten sie Jephthah ausgestoßen und zu ihm gesagt: Du sollst in unserer Familie nicht miterben, denn du bist der Sohn einer fremden Frau. So war denn Jephthah vor seinen Brüdern geflohen und hatte sich in der Landschaft Tob niedergelassen, wo sich nichtsnutzige Leute um ihn sammelten, die mit ihm Raubzüge unternahmen. Nun begab es sich nach einiger Zeit, dass die Ammoniter Krieg mit den Israeliten anfingen. Als nun die Ammoniter gegen die Israeliten zu Felde zogen, machten sich die Ältesten der Gileaditer auf den Weg, um Jephthah aus der Landschaft Tob zu holen. Sie baten ihn: Komm und werde unser Anführer, damit wir gegen die Ammoniter kämpfen. Aber Jephthah antwortete den Ältesten der Gileaditer: Seid ihr es nicht, die mich gehasst und aus meines Vaters Hause vertrieben haben? Warum kommt ihr jetzt zu mir, wo ihr in Not seid? Da erwiderten ihm die Ältesten der Gileaditer: Eben deshalb sind wir jetzt wieder zu dir gekommen, und wenn du mit uns gehst und gegen die Ammoniter kämpfen willst, so sollst du bei uns das Oberhaupt aller Bewohner Gileads sein. Da antwortete Jephthah den Ältesten der Gileaditer: Wenn ihr mich zurückholt, damit ich gegen die Ammoniter kämpfe und der Herr sie von mir besiegt werden lässt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein? Da erwiderten ihm die Ältesten von Gilead: Der Herr sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht so tun, wie du es verlangst. So gingen denn Jephthah mit den Ältesten von Gilead, und das Kriegsvolk machte ihn zu seinem Oberhaupt und zum Befehlshaber über sich. Jephthahs erfolglose Unterhandlungen mit den Ammonitern. Hierauf sandte Jephthah Boten an den König der Ammoniter und ließ ihm sagen: Was willst du von mir, dass du gegen mich herangezogen bist, um mein Land zu bekriegen? Der König der Ammoniter antwortete den Boten Jephthahs: Israel hat mir, als es aus Ägypten heraufzog, mein Land weggenommen, von Arnon bis an den Jabbok und bis an den Jordan. Gib es mir also jetzt gutwillig zurück. Darauf sandte Jephthah nochmals Boten an den König der Ammoniter und ließ ihm sagen: Jephthah macht dich auf Folgendes aufmerksam. Die Israeliten haben den Moabitern und den Ammonitern ihr Land nicht weggenommen, sondern als die Israeliten beim Auszug aus Ägypten durch die Wüste bis ans Schilfmeer gewandert und in Kades angekommen waren, schickten sie Gesandte an den König der Edomiter und ließen ihn um freien Durchzug durch sein Land bitten. Aber der König der Edomiter wollte davon nichts wissen. Darauf schickten sie auch an den König der Moabiter, aber auch der wollte es nicht bewilligen. So mussten denn die Israeliten in Kades bleiben, dann durch die Wüste ziehen, um das Land der Edomiter und das Land der Moabiter herumwandern und nach ihrer Ankunft auf der Ostseite des Landes der Moabiter jenseits des Arnons lagern, ohne das Gebiet der Moabiter betreten zu haben. Denn der Arnon bildet die Grenze der Moabiter. Darauf schickten die Israeliten Gesandte an den Amoriterkönig Sihon, der in Hesbon seinen Wohnsitz hatte, und baten ihn um freien Durchzug durch sein Land, um an das Ziel ihrer Wanderung zu gelangen. Aber Sihon wollte den Israeliten den Durchzug durch sein Gebiet aus Misstrauen nicht gestatten, sondern bot sein gesamtes Kriegsvolk auf, bezog ein Lager bei Jahaz und griff die Israeliten an. Da ließ der Herr, der Gott Israels, Sihon mit seinem ganzen Heer in die Hand der Israeliten fallen, so dass diese sie besiegten. So nahmen die Israeliten das ganze Land der Amoriter, die in jenem Lande wohnten, in Besitz und bemächtigten sich des ganzen Gebiets der Amoriter vom Arnon bis an den Jabbok und von der Wüste bis zum Jordan. Und jetzt, nachdem der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben hat, willst du uns aus ihrem Besitz verdrängen? Nicht wahr? Was dein Gott Chamos dir zum Besitz gibt, das nimmst du in Besitz. Und alles, was der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat, in dessen Besitz treten wir ein. Und nun, bist du etwa besser als der Moabiter König Balak, der Sohn Zippors? Hat er etwa mit Israel gerechtet oder je Krieg gegen sie geführt, während Israel in Hesbon und den zugehörigen Ortschaften sowie in Aroea und den zugehörigen Ortschaften und in allen Städten, die auf beiden Seiten des Arnons liegen, 300 Jahre lang wohnte? Warum habt ihr sie denn in jener Zeit nicht wieder an euch gerissen? Ich habe dir also nicht zuleide getan, du aber handelst Unrecht gegen mich. Indem du Krieg mit mir anfängst, der Herr, der Richter, möge heute zwischen den Israeliten und den Ammonitern richten. Aber der König der Ammoniter ließ die Vorstellung unbeachtet, die Jephthah ihm hatte entbieten lassen. Jephthahs Gelübde, sein Sieg über die Ammoniter. Da kam der Geist des Herrn über Jephthah und er zog durch Gilead und Manasse, zog dann weiter nach Mizpe in Gilead und von Mizpe in Gilead zog er gegen die Ammoniter. Damals brachte er dem Herrn folgendes Gelübde dar: Wenn du die Ammoniter wirklich in meine Gewalt gibst, so soll der, welcher mir aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, wenn ich wohlbehalten aus dem Kriege mit den Ammonitern heimkehre, der soll dem Herrn gehören und ich will ihn als Brandopfer darbringen. Hierauf zog Jephthah gegen die Ammoniter, um ihnen eine Schlacht zu liefern, und der Herr gab sie in seine Hand. Er brachte ihnen eine schwere Niederlage bei, von Aroea an bis in die Gegend von Minnit und bis nach Abel-Keramin. So wurden die Ammoniter vor den Israeliten gedemütigt. Jephthas Rückkehr und die Ausführung des Gelübdes durch die Opferung seiner Tochter. Als nun Jephthah nach Mizpe in sein Haus zurückkehrte, siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit Handpauken und in Reigentanz. Sie war sein einziges Kind, außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Bei ihrem Anblick zerriss er seine Kleider und rief aus: Ach, meine Tochter, du beugst mich tief da nieder. O, dass gerade du mich in solches Leid bringen musst. Ich habe mich ja gegen den Herrn verpflichtet und kann mein Gelübde nicht zurücknehmen. Da erwiderte sie ihm: Lieber Vater, hast du dich durch ein Gelübde gegen den Herrn verpflichtet, so verfahre mit mir nach dem Gelübde, das du ausgesprochen hast, nachdem der Herr dich Rache an deinen Feinden, den Ammonitern, hat nehmen lassen. Dann bat sie ihren Vater: Nur dies eine möge mir noch gewährt werden. Lass mir noch 2 Monate Zeit, damit ich mich auf den Bergen ergehe und meine Jungfrauschaft mit meinen Freundinnen beweine. Da antwortete er ihr: Ja, gehe hin, und entließ sie auf 2 Monate. Und sie ging mit ihren Freundinnen hin und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen. Aber nach Ablauf von 2 Monaten kehrte sie zu ihrem Vater zurück, und er vollzog an ihr das Gelübde, das er getan hatte. Sie hatte aber nie mit einem Manne ein Verhältnis gehabt. Seitdem ist die Sitte in Israel aufgekommen. Alljährlich ziehen die israelitischen Mädchen aus, um die Tochter des Gileaditers Jephthah in Liedern zu feiern, 4 Tage im Jahr. Es wurden aber die Ephraimiten aufgeboten. Sie zogen nordwärts und ließen dem Jephthah sagen: Warum bist du zum Krieg gegen die Ammoniter ausgezogen, ohne uns zur Teilnahme am Feldzuge aufzufordern? Nun wollen wir dir dein Haus über dem Kopf in Brand stecken. Jephthah erwiderte ihnen: Ich und mein Volk haben einen schweren Streit mit den Ammonitern gehabt. Und ich habe euch um Hilfe angerufen, aber ihr habt mir keinen Beistand gegen sie geleistet. Als ich nun sah, dass du mir nicht zur Hilfe kommen wolltest, setzte ich mein Leben aufs Spiel und zog gegen die Ammoniter zu Felde. Und der Herr gab sie in meine Gewalt. Warum zieht ihr also jetzt gegen mich heran, um Händel mit mir anzufangen? Darauf bot Jephtha alle Männer von Gilead auf und griff die Ephraimiten an. Und diese wurden von den Gileaditern geschlagen. Sie hatten nämlich die Behauptung ausgesprochen, flüchtige Ephraimiten seid ihr. Gilead liegt nämlich in der Mitte von Ephraim und Manasse. Die Gileaditer aber hatten die Jordanfurten nach Ephraim zu besetzt. So oft nun flüchtige Ephraimiten baten, lasst mich hinüber, fragten die Männer von Gilead den Betreffenden, ob er ein Ephraiditer sei. Antwortete er dann mit Nein, so forderte man ihn auf, das Wort Schibolet auszusprechen. Sagte er dann Sibolet, weil ihm die richtige Aussprache unmöglich war, so ergriffen sie ihn und machten ihn an den Jordanfurten nieder. So kamen damals 42.000 Ephraimiten ums Leben. Jephtha aber war 6 Jahre lang Richter in Israel. Dann starb Jephtha, der Gileaditer, und wurde in einer der Städte Gileads begraben. Nach ihm war Ibzan aus Bethlehem Richter in Israel. Er hatte 30 Söhne und 30 Töchter, verheiratete er nach auswärts, und 30 Töchter führte er seinen Söhnen von auswärts als Gattinnen zu. Nachdem er 7 Jahre lang als Richter in Israel gewaltet hatte, starb Ibzan und wurde in Bethlehem begraben. Nach ihm war Elon aus dem Stamme Sebulon Richter in Israel, und zwar 10 Jahre lang. Als Elon aus Sebulon dann starb, wurde er in Ajalon im Lande Sebulon begraben. Nach ihm war Abdon aus Piraton, der Sohn Hillels, Richter in Israel. Er hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 Eselsfüllen ritten. Nachdem er 8 Jahre lang Richter in Israel gewesen war, starb Abdon aus Piraton, der Sohn Hillels, und wurde zu Piraton im Lande Ephraim am Amalekiterberge begraben. Herr Jesus Christus, du bist der wahre König, der nicht nimmt, sondern gibt. Bewahre uns vor dem Hunger nach Macht und vor bitterer Rechthaberei. Heile in uns, was gekränkt ist, und lehre uns, Frieden zu suchen, bevor Worte zu Wunden werden. Schenke uns Demut, klare Entscheidungen und ein Herz, das dir gehört. Amen. Sprich heute ein kurzes Gebet. Jesus, regiere du in mir. Und lass ihn einen Streitpunkt in Sanftmut verwandeln. Bis morgen und vergiss nicht, Gottes Herrschaft ist nicht laut, aber sie macht wirklich frei.